Free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen bei Lucky Lügen, Mut zur Selbstführung, dem Podcast für alle, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und sich selbst und oder andere erfolgreich führen wollen. Mein Name ist Gesa Lügen und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, um dich mit dem wichtigen Thema Selbstführung zu beschäftigen. Heute möchte ich mit dir so ein paar Erfahrungen teilen. Ich habe dir ja letztes Mal erzählt, dass ich mal wieder eine Woche Input suchen gehe. Meine Stimme ist jetzt auch wieder da, denn die war ja beim letzten Mal etwas angeschlagen. Und ich war wieder auf einem sehr spannenden Seminar, in dem es wieder darum ging, sich selbst neu auszurichten, der nächste Step in die Selbstführung, immer wieder drauf zu schauen, wo will ich hin, was möchte ich machen, was hält mich davon ab. Und diese Erfahrung möchte ich gerne mit dir teilen, da sie mir auch in den letzten Tagen wieder in meinen Seminaren und Führungskräftetrainings begegnet sind. Was ist mir begegnet? Begegnet sind mir die Situationen, in denen wir es unfassbar schwer finden, in die Umsetzung zu gehen. Und auch im Seminar ist mir aufgefallen, dass ich immer 100.000 super tolle Ideen habe, aber selten sofort in die Umsetzung komme. Entweder braucht es dann irgendwie eine absolute Deadline oder dass das Ereignis halt direkt vor der Tür steht. Oder aber es braucht auch wirklich ein paar Jahre, dass ich die Dinge umsetze. Ich habe so ein paar Ideen, die mir schon ewig im Kopf rumschwirren, die ich aber nie umgesetzt habe. Und in dem Seminar guckt man dann natürlich ehrlich drauf, was hast du vor? Welche Pläne hast du? Was hast du dir vorgenommen? Hast du deine Ziele erreicht? Ja oder nein? Und wenn nicht, warum nicht? Und in den meisten Fällen konnte ich feststellen, weil ich sie nicht umgesetzt habe. Nicht, weil mir irgendetwas fehlt oder weil ich gar nicht den Mut habe, sondern weil ich nicht in die Umsetzung gegangen bin. Und wir haben ja alle so unterschiedliche Verhaltensweisen oder ich sag mal Schutzmechanismen, die dann greifen, dass wir dafür sorgen, dass wir aus irgendwelchen Gründen, die wir uns dann selber erzählen, nicht in die Umsetzung kommen. Das kann sein, da habe ich ja keine Zeit für. Das kann sein, naja, die Idee ist ja sowieso bescheuert. Das kann sein, ich traue mir das nicht zu. Das kann sein, das macht man doch nicht. Oder es kann sein, ich habe da keine Zeit für, weil ich so viel mit anderen Dingen beschäftigt bin und das jetzt nicht auch noch oben drauf machen kann. Ich muss mich erstmal ausruhen. Und bei mir war das ganz viel dieser Zeitfaktor oder was bei mir jetzt auch als Muster rausgekommen ist, was ich jetzt sehr klar entdeckt habe, auch in den letzten Tagen wieder. Ich rede mich dann damit raus, dass ich Dinge erstmal planen muss. Das heißt, ich habe eine Idee und plane und schreibe Konzepte und mache dies und mache das und das machst du dann und das machst du dann. Also ich habe super tolle Pläne und auch ganz viele Spitzenideen, aber ich setze sie nicht um. Das heißt, es existiert vielleicht ein Zeitplan, der auch total Sinn macht, den ich aber nicht umsetze, sondern dann doch wieder irgendwie rumplane, ach, dann machst du hier, dann machst du da. Und also ich bin ja noch so ein Papierkalendermensch, das heißt, in meinem Wochenkalender stehen immer genau die Dinge drin, die ich machen will. Aber ich mache sie nicht immer. Ich kann sie nicht immer abhaken. Wenn sie nicht dringend nötig sind und ich sie schieben kann, dann mache ich das nicht. Also nicht immer, aber häufiger. Und sogar bei Projekten, die mir am Herzen liegen, die ich wirklich wahnsinnig gern machen möchte, mache ich es nicht. Und in diesem Seminar, durch diesen Austausch, ist mir wieder klar geworden, dass das so viel damit zu tun hat, dass wir selber uns irgendetwas nicht zutrauen oder dass wir selber gelernte Sätze wieder in dem Kopf haben. Denn dass ich manche Projekte noch nicht in Angriff genommen habe, hat zum Teil damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, es alleine nicht zu schaffen. Oder dass ich das Gefühl habe, dass ich mir das nicht erlauben kann. Im Sinne von, bin ich da gut genug oder ist das etwas, was du noch schaffst? Also irgendwie ist da immer so ein bisschen die Bremse drin. Und dieses Zeitding erzähle ich mir wahnsinnig gerne, habe ich auch festgestellt. Ich habe dafür keine Zeit. Wie oft erzähle ich meinen Kursteilnehmenden, es gibt viel mehr Zeit, als du glaubst, sie ist da, du musst sie nur nutzen. Und wie oft mache ich es selber nicht? Es ist nicht immer schön, wenn man sich dabei ertappt, aber es ist sehr hilfreich, denn jetzt habe ich die Alarmsignale schneller vor Augen. Das heißt, als ich dann zum Beispiel gerade frisch gestern wieder anfing, mich in der Planung zu verlieren, statt einfach in die Umsetzung zu gehen, habe ich es gemerkt. Was können wir in solchen Situationen tun? Selbst wenn du nur ganz, ganz kleine Dinge, die du sonst aufschieben würdest, umsetzt, kommst du schon mal ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Das können die kleinsten Dinge sein. Sei es, du hast keine Lust, die Spülmaschine auszuräumen, willst dich lieber aufs Sofa setzen oder erzählst dir, du hast ja noch so viel andere Dinge zu tun. Und dann machst du es doch. Seien es so kleine Dinge wie Spülmaschine ausräumen oder Sachen wegräumen oder Wäsche machen. Also selbst wenn es nichts mit dem Arbeitskontext zu tun hat, das haben wir ja auch im privaten Kontext oft genug, dass wir eigentlich Dinge machen wollen, sie nicht tun und sie aufschieben. Wenn wir so kleine Sachen anfangen, das hilft schon. Denn dann merken wir ja, dass wir doch in die Kraft kommen und dass wir doch Dinge meistern können, die ja anscheinend so wahnsinnig schwer sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe das oft, dass gerade wenn ich so kleine Dinge auf der Liste habe und vor mir herschiebe, ich Riesenerfolge feiern kann, wenn ich dann erstmal anfange. Denn dann merke ich, oh, ist ja schon erledigt. Und dann mache ich das nächste. Oh, ist ja auch schon erledigt. Und schon habe ich an einem Tag unfassbar viel geschafft und gehe nach einem produktiven Tag sehr zufrieden ins Bett. An anderen Tagen, an denen ich mich so ausgeruht habe oder an denen ich wieder irgendwelche Dinge geplant habe, aber nicht umgesetzt habe, gehe ich ins Bett und fühle mich total, manchmal sogar unausgeruht, aber innerlich unruhig und unzufrieden. Denn ich weiß ja, ich habe Dinge nicht erledigt. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich das im Seminar jetzt auch gemerkt habe. Umsetzen ist so eine wunderbare Übung, denn man kann sie wörtlich nehmen. Und ich habe schon einige Seminare mitgemacht und mache selber auch immer mal wieder gerne, in denen das Wort Umsetzung sehr wörtlich genommen wird und sich Menschen zum Beispiel nach einer Pause umsetzen sollen. Eigentlich nichts anderes, als sich in dem Raum auf einen anderen Stuhl zu setzen. Und es ist faszinierend, auf was für Widerstände man stoßen kann. Wie schwer es manchen Menschen fällt, sich umzusetzen auf einen anderen Platz, den sie sich eigentlich ausgesucht hatten, den verlassen zu müssen und sich einen neuen auszusuchen. Und vielleicht ist nicht mehr der frei, den sie gerne hätten. Und es ist auch spannend zu sehen, wie schnell bei dem nächsten Umsetzen oder bei der nächsten Umsetzungsgelegenheit Menschen ihren alten Platz wieder suchen. Als Teilnehmerin auf einer relativ großen Veranstaltung hat das der Coach auch gemacht oder der Trainer. Und manche haben es dann so verstanden, dass man nach der Übung aber wieder auf den Platz zurück kann. Und mir macht das nichts mit dem Umsetzen. Ich bin das auch gewohnt. Ich mache solche Übungen immer sehr bewusst, auch selber, und setze mich zum Beispiel auch im Zug und so nicht immer an dieselben Plätze. Aber ich habe dann wirklich Menschen gehabt, die zu mir kamen und gesagt haben, das ist aber mein Platz. Die es fast nicht ertragen haben, dass sie jetzt eine Weile auf einem anderen Platz sitzen mussten. Und auch in meinen Seminaren erlebe ich es immer wieder, wenn wir zum Beispiel mal mit Sitzordnung arbeiten, wo Namen stehen und derjenige nicht die freie Wahl hat, dass Teilnehmende richtig getriggert sind. Dass sie dann so richtig missmutig und im Widerstand vorne in der ersten Reihe sitzen müssen zum Beispiel und sich total aufregen, dass sie keine freie Platzwahl hatten. Und dann natürlich erstmal alles scheiße finden, auf Deutsch gesagt. Die sind dann auch, was die Inhalte angeht, erstmal sehr skeptisch. Das kann in dem Fall zwei Gründe haben. Einmal, man nimmt mir hier meine Wahlfreiheit, wenn Menschen das sehr wichtig ist, selber die Wahl zu treffen. Oder Erinnerung an die erste Reihe. Denn wenn man jemanden nach hinten setzt, kommt selten Protest. Es ist meistens, wenn jemand nach vorne kommen muss. Und ich finde es total spannend, sich da selbst zu beobachten. Das habe ich dann auch den Teilnehmenden, denen es dann so ging, gesagt, habe das also erstmal thematisiert, bevor ich mit dem Seminar angefangen habe. Weil ich gefragt habe, was genau stört dich jetzt gerade daran, dass dein Name an einem Platz stand, an dem du nicht sitzen möchtest? Wäre das auch so, wenn der Platz in der Mitte oder hinten wäre? Oder liegt es an der ersten Reihe? Oder ist es einfach der Fakt, dass man dir etwas vorgibt, dass du es nicht magst, wenn man für dich entscheidet, dass du es nicht magst, wenn du Vorgaben bekommst? Fühl mal rein, was ist es gerade? Und bei einer Teilnehmerin kam dann auch: Ja, ich musste in der Schule schon immer vorne sitzen, ich konnte hinten immer nichts sehen und immer musste ich in die erste Reihe und ich fand das doof. Und auch andere konnten dann einige Schulerfahrungen teilen. Ja, in der ersten Reihe sitzen immer nur die Streber, kamen dann zum Beispiel auch. Oder die als Strafe von hinten nach vorne geholt wurden. Also erste Reihe ist immer verbunden mit Strafe. Und das hatten einige und es war total spannend, denn als wir da drauf geguckt haben, haben wir gemerkt, ey, die Situation jetzt gerade in einem Klassenraum, in Anführungsstrichen, in einem Schulungsraum, einem Seminarraum, auf einen Platz gesetzt zu werden, triggert uns innerlich, holt innerlich Ängste und Erfahrungen von vor Jahrzehnten zurück. Macht uns das wieder präsent. Und eigentlich hat das jetzt mit uns heute gar nichts zu tun, sondern es sind alte Dinge, die in uns hochkommen. Oder es ist eben ein Verstoß gegen einen Wert, zum Beispiel Entscheidungsfreiheit, dass mir das dermaßen widerstrebt, mich in dem Moment unterzuordnen. Wir sind dann ein bisschen auf dieses Thema eingegangen und die Teilnehmenden waren selbst ganz überrascht, woran das liegt und fanden das dann auch spannend, darauf zu kommen, dass sie jetzt ja neu entscheiden können, denn die Situation damals in der Schule ist ja jetzt vorbei. Und jetzt ist ja die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden und zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, mir geht es heute so gut und ich bin heute so selbstbewusst, dass es mir total egal ist, wo ich sitze. Ich fühle mich überall wohl und sicher. Oder eben sich zu sagen, okay, das nehme ich jetzt mal als Erfahrung mit und schau mal, wie es heute ist, in der ersten Reihe zu sitzen. Nun kannst du dir jetzt natürlich sagen oder dich vielleicht wundern, ja, aber so ein Platz ist doch jetzt nicht so relevant. Geh mal selber in dich rein, überleg mal, wie es dir selber geht. Überleg mal, wo setzt du dich hin, wenn du in Räume kommst mit mehreren Menschen auf Veranstaltungen. Ich erlebe es ja vorne als Dozentin immer wieder, wenn dort keine Namensschilder stehen, bleibt die erste Reihe möglichst lange frei. Und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht so gefährlich wirke, dass es an mir persönlich liegt. Sondern es sind sehr häufig diese Erfahrungen aus der Schule, wo die erste Reihe entweder mit Strebertum, was ja auch negativ besetzt ist, verbunden wird oder mit Strafe oder dass man aufgrund irgendwelcher Schwächen vorne sitzen muss. Überleg mal, wo du dich hinsetzt. Es ist nämlich sehr spannend zu beobachten. Die einen setzen sich nach hinten, weil sie sich denken, hier werde ich nicht so gesehen. Und wenn vorne peinliche Übungen gemacht werden, dann werde ich nicht drangenommen. Denn Übungen sind ja in den meisten Fällen, wenn sie vor Publikum stattfinden, nicht unbedingt innerhalb der Komfortzone. Wenn du solche Ängste hast und das schon als peinlich betitelst, dann guck mal drauf, woher das kommt. Wovor hast du Angst? Was macht dir da Angst? Und welcher Angst könntest du dich in dem Moment vielleicht auch stellen? Welche Entwicklungsmöglichkeiten hast du gerade? Die sich in die Mitte setzen, das sind meist die, die irgendwie so gar nicht auffallen wollen, so nach dem Motto, ich kriege gut was mit. Ich sehe auch nicht so aus, als würde ich mich verstecken. Und hier bin ich vielleicht besonders unauffällig. Die sich in die erste Reihe freiwillig setzen, sind die, die auch einfach Bock haben, etwas mitzubekommen. Das hat nichts mit Strebertum zu tun. Oder die eben einfach nicht gut gucken können oder besser hören können, wenn sie ganz vorne sind. Die gibt es eben auch. Ich persönlich setze mich häufig in die erste Reihe, mochte das übrigens auch überhaupt nicht. Ich habe angefangen, mich auf Veranstaltungen in die erste Reihe zu setzen, weil ich A, selber gemerkt habe, dass die erste Reihe irgendwas mit mir macht und B, ich das Gefühl der Dozenten kenne, die vorne stehen und sich wundern, dass alle Menschen immer nach hinten rücken. Es ist viel schöner, wenn auch jemand direkt vor dir sitzt. Und es ist für mich auch immer wieder spannend zu beobachten, welchen Platz ich intuitiv wähle. Denn da durfte ich bei mir auch einige Muster entdecken. Und die habe ich dann ganz bewusst in Seminaren, zum Beispiel auch während meiner NLP-Ausbildung, durchbrochen und mich immer wieder an Plätze gesetzt, an die ich mich eigentlich nicht setzen würde. Und inzwischen ist es mir absolut egal, wo ich sitze. Ich kann vorne sitzen, hinten sitzen, in der Mitte sitzen, rechts, links, das ist absolut egal. Es macht mir nichts mehr aus. Ich setze mich inzwischen gerne auch nach vorne, weil ich gerne alles mitbekomme oder viel mitbekomme und die Übung auch gerne gut sehen möchte. Und wenn ich merke, dass ich eigentlich gern woanders hingehen würde, dann wechsle ich oft extra die Richtung und gehe dahin, wo ich mich eigentlich nicht wohlfühlen würde oder ich das Gefühl hätte. Sorry. Dasselbe mit Rollenspielen. Eine der größten Ängste von meinen Seminarteilnehmenden, gerade in Verkaufsschulung, ist immer Rollenspiele. Wenn ich dann sage, keine Bange, wir machen zwar heute Verkaufstraining, aber keine Rollenspiele, höre ich regelrechte Geröllmengen runterpoltern, Steinschläge sind weg, weil diese Angst, ich muss jetzt nach vorne und könnte mich blamieren, bei so vielen Menschen mit Rollenspielen verbunden ist. Ich selber bin jetzt auch kein großer Fan als Teilnehmerin von Rollenspielen, aber ich stelle mich denen immer wieder, weil ich selber weiß, A, es ist super aus der Komfortzone rauszugehen und B, ich nehme immer was mit. Natürlich sind Verhaltensweisen in Rollenspielen nicht unbedingt so wie in der Realität, da sind wir oft ja viel gelassener, aber ich sage den Teilnehmenden auch immer, wenn du das jetzt hier meisterst und hier Fehler machst, die du in der realen Welt überhaupt nicht machen würdest, sie werden dir doch in der realen Welt zu 100% niemals passieren. Das Maximum, was dir hier jetzt passieren kann, ist, dass du Input von den anderen bekommst, dass du Hilfestellung bekommst, wenn du nicht weiterkommst oder dass du einfach mal ganz tolles Feedback für das bekommst, was du schon kannst. Und in einer Gruppe haben tatsächlich alle Teilnehmenden sich Rollenspielen gestellt, wollten es vorher gar nicht. Und zum Schluss hat sich die Gruppe so angespornt, dass wirklich jede und jeder nach vorne gegangen ist. Dann hat die Gruppe gesagt, komm, ich hab's auch gemacht, das war nicht schlimm. Das war so schön zu beobachten, dass dann auf einmal so dadurch, dass die anderen es geschafft haben, die sind richtig mit Stolz zurück zu ihrem Platz gegangen sind. Eine Teilnehmerin hat mir im Anschluss sogar noch geschrieben, danke dafür den Tritt aus meiner Komfortzone raus. Das war so ein schönes Gefühl für die, dass sie es geschafft haben, dass sie das den anderen weitergeben wollten und gesagt haben, komm, versuch's auch, das ist total toll, ich habe es auch überlebt. Und es haben alle so viel von den Gesprächen der anderen mitgenommen. Natürlich kamen da Momente wie, boah, nee, das war jetzt so gut, jetzt gehe ich nicht mehr nach vorne, ich werde ja viel schlechter sein. Aber dann haben die anderen auch gesagt, komm, probier es doch aus, wir können dir ja helfen, wenn du nicht weiterkommst. Und da sind Gespräche rausgekommen und wir haben Mitarbeitergespräche geübt und Leute sind mit Erkenntnissen zurückgekommen und haben tolles Feedback bekommen. Ich würde sagen, es sind alle ein paar Zentimeter gewachsen. Und niemand war danach total depressiv oder total traurig, dass er es gemacht hat. Entschuldigung. Sondern alle waren stolz, dass sie nach vorne gegangen sind. Und es ist so witzig, wie oft wir das im Alltag auch bei so vielen Kleinigkeiten haben, wie zum Beispiel bei dieser Sitzplatzwahl. Ein anderes Beispiel, nun magst du vielleicht lachen, vielleicht kennst du das, wenn du auf öffentliche Toiletten gehst, wo mehrere Türen sind, du mehrere zur Auswahl hast, vielleicht auch noch eine rechte und eine linke Seite, beobachte mal, ob du immer dieselbe Toilette nimmst. Mir ist das letzte Mal aufgefallen. Und dann habe ich ganz bewusst, in der Woche, in der ich nun mal häufig auf mehr Auswahltoiletten war, aufgrund des Seminarhauses und des Flughafens, habe ich ganz bewusst die Toiletten genommen, die ich sonst nicht gewählt hätte. Da magst du jetzt sagen, ja, was bescheuert, wieso machst du denn das? Aber das sind schon kleine Steps aus den Gewohnheiten heraus. Da fängt es schon an, dass du die ganz kleinen Kleinigkeiten, die du im Alltag bei dir feststellst, einfach mal änderst und so schon mal in den Perspektivwechsel auch in kleinen Situationen kommst. Dass du lernst, Gewohnheiten abzulegen. Dass du lernst, Gewohnheiten zu erkennen und dich bewusst anders zu entscheiden. Zum Beispiel auch, überleg mal, wer zu Hause wo sitzt und setz dich doch mal woanders hin. Ich wechsle beim Frühstück manchmal den Platz am Tisch. Ich sitze nicht immer an derselben Stelle. Vielleicht kennst du das auch, wenn du in der Wohnung ganz bisschen umstellst, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist in einem komplett neuen Raum. Einfach, weil man in einer anderen Perspektive in den Raum guckt. Ich finde es mega spannend und ich fand es jetzt auch total interessant, mit den Teilnehmenden darauf zu schauen, wie solche Kleinigkeiten im Alltag schon Muster und Gewohnheiten zeigen und Ausdruck einer Komfortzone sind und wie schwer es uns manchmal schon in diesen kleinen Dingen fällt, aus der Komfortzone rauszukommen, eben auch zum Beispiel bei der Umsetzung. Weil wir uns dann ja auch immer wieder irgendetwas erzählen, warum das jetzt nicht geht. Statt drauf zu schauen, was können wir denn dadurch ändern? Und das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen, wenn ich mich wieder beim Aufschieben oder beim Verplanen erwische, dass ich dann bewusst sage, okay, Gesa, du würdest jetzt gerade wieder in das Muster fallen, jetzt machst du es mal bewusst nicht. Du möchtest dich jetzt gerade hier hinsetzen und wieder einen Plan schreiben, machst du nicht, du schreibst jetzt erstmal aktiv E-Mails zum Beispiel. Oder erledigst jetzt erstmal deine Verwaltungsaufgaben, die du vor dir her schiebst. Statt jetzt dich wieder in Planerei für neue Dinge, die irgendwo in der Zukunft sind, zu verlieren. Denn das ist ja auch eine kleine Flucht, weil wenn ich jetzt was plane, was ich vielleicht in einem Jahr machen möchte, bin ich ja voll in der Komfortzone. Ich bin ja im sicheren Bereich. Ich plane ja nur. Macht ja Spaß. Aber den ersten Step zu tun, das Ding umzusetzen, das ist ja außerhalb der Komfortzone. Denn dann ist es nicht nur Gerede, sondern dann ist es ja etwas, was ich ins Leben rufe. Und wenn wir Dinge ins Leben rufen wollen, wenn wir Neues ausprobieren wollen, schwingt natürlich auch immer eine Angst mit, nämlich die Angst zu versagen, zu scheitern. Was ist, wenn du gar nicht scheitern kannst, sondern wenn du nur lernen kannst? Ich merke das bei mir selber, wie ich mir ganz schnell so die Geschichten erzähle, wie ich schnell auch zum Beispiel Dinge nicht wieder ausprobiere, weil ich schon mal gescheitert bin. Beispielsweise Verlage mein Buchentwurf abgelehnt haben, was gar nicht am Inhalt lag, sondern wahrscheinlich einfach daran, wie ich es geschrieben habe oder es waren nicht die richtigen Verlage. Ich habe im Nachgang aber wunderbare, wertvolle Rückmeldungen bekommen. Ich könnte jederzeit neu starten. Ich habe es bisher nicht gemacht. Erstmal habe ich mir nach der Ablehnung erzählt, okay, war wohl nicht an der richtigen Zeit. Das mag sogar stimmen, denn heute würde ich es tatsächlich ein bisschen anders schreiben. Aber dann habe ich auch nicht daraus den Schluss gezogen, gut, dann änderst du es jetzt und schreibst jetzt neue Exposés und schickst es nochmal an die Verlage. Sondern es kommt so auf diese Irgendwann-Liste. Und das habe ich unter anderem jetzt durch die Zusammenarbeit mit den anderen Leuten im Seminar, wo ich jetzt Teilnehmerin war, gemerkt. dass ich mich dann so auf meinen Misserfolg ausgeruht habe. Ja, ist noch nicht die richtige Zeit. Wurde ja abgelehnt, hast du ja versucht. Ja, willst du es oder willst du es nicht? Und so ist es nicht nur im beruflichen Alltag, sondern so ist es ja auch häufig im privaten Alltag. Wir erzählen uns so häufig Dinge, dass wir sie zum Beispiel nicht können und machen dann auch Dinge nicht, die uns eigentlich total Spaß machen würden. Ich habe jahrelang gebraucht, zum Skydiving zu gehen. Wenn du mir auf Social Media folgst, hast du das Bild und das Video bestimmt gesehen. Skydiving heißt also in einer Luftröhre sozusagen, in einem Tunnel, in dem Luft von ganz viel von unten kommt, dass du halt in so einem Fallschirmanzug im Prinzip dich der Luft ergibst und nach oben gedrückt wirst. Also du kannst fliegen. Andere springen aus Flugzeugen und fliegen, fallen erstmal von oben nach unten, schweben dann darum. Mir war der Weg von unten nach oben irgendwie sicherer. Und ich wollte das ewig machen und ich habe es nicht getan. Was hätte ich machen müssen? Anmelden, hinfahren. So, und dann hatten wir genau dieses Thema, welche Ziele hast du und warum setzt du sie nicht um und was kannst du sofort umsetzen in der NLP-Ausbildung. Und schwupps habe ich meinen Termin gemacht und war einen Monat später in diesem Ding drin. Und es hat mega Fun gemacht. Und wir verbauen uns ja nicht nur so kleine Erfahrungen und Lernprozesse im Alltag oder eben auch im beruflichen Kontext, verbauen wir uns ja nicht manchmal zum Beispiel Aufstiegschancen oder Veränderungschancen, sondern wir verbauen uns manchmal sogar Träume. Auch da ein Beispiel. Ich habe mir jetzt gerade einen Riesentraum erfüllt, denn ich bin jetzt Besitzerin eines VW T6 Campers. Und ich habe Ewigkeiten, über Jahrzehnte im Kopf dieses Bild gehabt, irgendwann in meinem mobilen Heim durch die Welt zu tingeln, zu meinen Aufträgen auch durchaus in einem Camper zu fahren und an den verschiedensten Orten der Welt zu arbeiten, zu schreiben, zu sein und eben nicht immer unbedingt in Hotels oder in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus oder in Ferienwohnungen, sondern so sehr spontan on the road sein zu können. Ich habe aber es nie wirklich in Angriff genommen. Ich habe es nicht mal ausprobiert. Ich habe so in den letzten Monaten tatsächlich ab und zu mal geguckt und wollte mir erst für Frühjahr für eine Gelegenheit einen Camper buchen. Also habe geschaut, wo kann man sich das denn so anschauen und buchen. Aber selbst da habe ich Ausreden gefunden, wie, ach, ist zu weit weg, bist ja so ein Ding noch nie gefahren, nachher macht dir das keinen Spaß, ach, ist ja gar nicht günstiger als ein Hotel, dann kannst du ja besser ins Hotel. Also habe mich so richtig schön in meine Bequemlichkeit und Komfortzone geredet, obwohl ich ja innerlich immer das Gefühl hatte, dass das ein Riesentraum ist. Und was soll ich dir sagen? Universe is with me. Also die Dinge passieren ja alle nicht zufällig. Ich bin meinem Camper begegnet. Und zwar nach einem Kundentermin bei einem Händler einer anderen Automarke, der aber auch Gebrauchtwagen hatte, unter anderem diesen Camper. Ich bin rübergegangen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt kein Zufall, aber der Camper war verkauft. Einen Monat später, gleicher Kunde, also nebenan gleiches Autohaus, steht der Camper, Gebrauchtwagenschild dran. Er war dann doch nicht verkauft. Und für mich stand einfach fest, ich muss jetzt eine Probefahrt machen. Ich hörte es mich quasi sagen. Ich wollte schon wieder sagen oder ich habe auch erst gesagt, na, ich bin Freitag nochmal in der Gegend. Ich könnte Freitag vielleicht eine Probefahrt machen, würde das gehen. Wo ich dann aber selber gemerkt habe, warum Freitag? Frag doch mal, ob es jetzt geht. Und dann bin ich direkt tatsächlich eine Probefahrt gemacht. Übrigens etwas, was ich mir Ewigkeiten lang, bis vor nicht allzu langer Zeit erzählt hätte, dass ich es nicht kann. Denn ich kann ja nicht Bulli fahren, das ist ein großes Auto. Und ich kann ja nicht einfach Auto fahren, was ich nicht gewohnt bin. Gott sei Dank habe ich bei meinem normalen Auto, in Anführungsstrichen, in den letzten Jahren öfter mal das Auto auch länger da lassen müssen, weil zum Beispiel ein Rückruf war oder so. Und habe dann Mietwagen gekriegt und habe dadurch gelernt, in verschiedenen Autos zu fahren. Und Gott sei Dank haben auch Freunde mich einfach mal aufgefordert, Gesa, fahr du mal. Und habe mich dann dieser Situation gestellt. Früher habe ich das nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel meinen damaligen Partner oder meinen damaligen Mann immer fahren lassen. In die Stadt fahren, um Gottes Willen, kann ich nicht. Und dann bin ich nach Dortmund gezogen und habe gemerkt, kann ich doch. Aber weil mich auch Menschen gezwungen haben, das zu machen oder Situationen mich gezwungen haben, das zu machen. Und ich habe gemerkt, dass ich ziemlich gut Auto fahren kann. Sogar durch schmale Straßen, durch schmale Einfahrten bei Stadtwohnungen, kennst du ja vielleicht, in der Stadt ist ja nicht immer so viel Platz. Also ich musste bei meinem Auto echt die Außenspiegel einklappen, um da durchzukommen. Aber ich habe es geschafft. Und das Witzige, also nur um dir das zu zeigen, woher ich so komme, also als ich nach Dortmund gezogen bin, war es für mich eigentlich bis dahin immer ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich in Großstädten Auto fahre. So, das habe ich da jetzt gelernt. Und jetzt auch mit dem Bulli, ich habe es auf einmal einfach gemacht. Ich habe mich da reingesetzt und vor 2 Jahren noch habe ich mit dem Bulli Möbel abgeholt, habe mir einen Bulli für einen Tag geliehen. Da ist meine Freundin rückwärts gefahren, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht. Und diesmal bin ich ganz selbstverständlich mit dem Bulli los, musste dann auch noch wenden, um wieder natürlich zurückzukommen. Und als ich mich dann entschieden habe, ihn zu kaufen, bin ich auch sofort zu einem Campingplatz gefahren. Also habe mir also im Vorfeld meinen Campingplatz gemietet, um das direkt auszuprobieren. Ich habe das noch nie gemacht und ich habe es einfach gemacht. Und ich hatte überhaupt gar keine Angst. Vielleicht kennst du das, wenn man so richtig Angst hat, dass man so innerlich so eine Unruhe hat und so richtig Kloß im Hals. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, ja, ist inzwischen auch schon 6, 8 Jahre her, war ich mit meinem damaligen Mann in Schweden. Und ich hatte dann ganz mutig beschlossen, dass ich bei der Rückfahrt auf die Fähre fahre. Wusste also Steigung hoch, ihr kennt das in der Fähre vielleicht. Und ich war so nervös, dass ich mit ihm nicht mal mehr reden konnte, kurz bevor ich da hochfahren musste. Weil ich so fixiert war auf dieses, oh Gott, ich fahre gleich los. Hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich sauft dir die Karre nicht ab. Hoffentlich rollst du nicht rückwärts runter. Also da kamen ja Szenarien in den Kopf, ihr kennt ja den Regisseur in der Birne, ne? Ich hatte so eine Angst, dass ich mich nicht mal mehr mit meinem Mann unterhalten konnte. Und diesmal habe ich mich in meinen Bulli gesetzt und war total gechillt, weil ich insgesamt so viele Dinge inzwischen gemacht habe, vor denen ich Angst hatte und gelernt habe, dass Angst zwar ein Zeichen ist, weil wir einfach noch keine Erfahrung haben und Angst manchmal auch einfach Aufregung vom Neuen ist und wir das als Angst interpretieren, dass mir das so viel leichter gefallen ist. Unsere Auffahrt hier in Ostfriesland ist meine Auffahrt nicht so schön. Also das ist auch für geübte Autofahrer manchmal ein bisschen herausfordernd. Und nun stand ich natürlich auch mit meinem Bulli und musste hier rückwärts hoch. Und ich habe mich überhaupt nicht gefragt, ob ich das schaffe. Vor 2, 3 Jahren hätte ich noch gesagt, naja, notfalls lässt du ihn an der Straße stehen und fragst einen Kumpel, ob er dir das Ding hochfährt oder die Nachbarin, die selber einen Riesencamper hat. Und diesmal habe ich mir gesagt, nö, probier es halt aus. Wenn du die Straße ein bisschen blockierst, müssen halt ein paar Leute ein bisschen Geduld mit dir haben. Schaffst du schon. Und ich habe es geschafft. Ich rangiere mit dem Ding schon rum, das hätte ich mir selber überhaupt nicht zugemutet. Warum? Weil ich es einfach gemacht habe und habe gemerkt, Mensch, ich kann ja viel mehr, als ich dachte. Ich gehe jetzt auch kein unnötiges Risiko ein, also wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann es noch nicht, dann ist es auch in Ordnung, wenn ich es lasse, zum Beispiel in Parklücken auf vollen Parkplätzen fahren, dann nehme ich mir doch noch die größeren Lücken, bevor ich da irgendein Auto zerditsche, weil ich es mir im Moment noch nicht zutraue, weil ich das Ding jetzt auch echt noch nicht lange fahre. Aber auch da weiß ich, in ein paar Wochen werde ich das können. Und das ist so ein schönes Gefühl, ein Gefühl der Freiheit, wenn du Dinge, die du machen möchtest, einfach machst und dich nicht der Angst hingibst und nicht den ganzen Ausreden, die kommen, weil es doch in der Komfortzone so schön ist und das Planen ja Spaß macht, aber das Umsetzen gefährlich werden könnte. Das einzig Gefährliche ist, dass unser Gehirn noch keine Erfahrung, positive Erfahrung abgespeichert hat und deshalb erstmal auf Nummer sicher gehen will und alle Risiken schon mal serviert oder ja, man ist eben auch einfach aufgeregt. Ich war aufgeregt, das habe ich auch gemerkt. Das war keine Angst, sondern ich war positiv diesmal aufgeregt und in der Situation auch innerlich total ruhig. Natürlich ist der Bulli mir auch mal abgesoffen. Ich fahre jetzt seit 4 Jahren Automatik. Herzlich willkommen beim Schalten. Darf es auch erstmal wieder lernen. Dann vergesse ich manchmal die Kupplung zu drücken. Dann passiert das halt. Früher Panik und peinlich und heute ja so what? Sorry Leute, ist mir halt passiert. Krieg's ja wieder an, ich komme ja von der Straße, alles gut. Ich merke das in so vielen Situationen, wie viel gelassener ich bin und wie viele Dinge ich jetzt einfach mache, die ich mir vorher, also wo ich mich vorher klein geredet habe, dass ich das gar nicht kann, und wo ich vorher die Verantwortung liebend gern anderen gegeben habe, statt sie selbst zu tragen, statt mich meinen Ängsten zu stellen, aber mich gleichzeitig eingesperrt habe. Auch in Beziehung war ich eine ganz große, die Verantwortung den anderen abzugeben. Und jetzt, wo ich meine Entscheidung selber treffe, merke ich, wie wunderbar das ist. Das heißt ja nicht, dass man das nicht zusammen macht und nicht zusammen Entscheidungen treffen kann, aber simpel und einfach kommt die Entscheidung aus mir heraus und ich wüsste, auch wenn ich zum Beispiel nicht zu zweit in den Urlaub fahre, ich kann das alles. In den letzten 2 Jahren habe ich so viele Dinge getan und einfach getan, ohne große Panik, die ich mir jahrelang als große Hürde erzählt habe. Alleine fliegen, das Bullifahren zum Beispiel, Urlaube einfach mal eben buchen, auch mal alleine irgendwo hinfahren, alleine wandern gehen. Alleine auf Seminare war für mich noch nie ein Problem, aber auch da bin ich jetzt viel gechillter als früher. Früher war es noch aufregend, lerne ich da jemanden kennen oder nicht, ist inzwischen auch überhaupt kein Thema mehr. Oder eben auch beruflich neue Herausforderungen. Das ist alles nur noch Freude. Mit einer Portion Aufregung, klar, klappt auch nicht immer alles. Aber auch da, wenn ich Fehler mache, ist das für mich kein absoluter Zusammenbruch mehr, sondern ja, hast einen Fehler gemacht. Finde ich immer noch nicht toll. Ich wäre immer noch gerne perfekt, aber ich weiß, dass ich es nicht bin. Umsetzen bedeutet nicht nur, dass du Dinge dann auch nur voranbringen kannst und auch dann nur deine Ziele erreichen kannst, sondern umsetzen bedeutet auch, dass du deine Komfortzone verlässt und in die Wachstumszone kommst und dass du so immer mehr dazu lernst und immer mehr, immer größere Dinge lernen wirst und dich auch in anderen Bereichen immer mehr trauen wirst. Und es fängt wirklich, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, bei diesen Kleinigkeiten an, wie ich setze mich im Seminar jetzt mal an einen anderen Platz oder ich setze mich im Zug jetzt auch mal dahin, wo ich sonst nicht sitzen würde oder ich wähle jetzt eine andere Seite bei der Toilette. Oder. Ich setze mich mal, wenn du es nicht magst, alleine irgendwo Kaffee trinken zu gehen. Viele Bekannte ist übertrieben, aber einige meiner Bekannten oder eben auch sonst Menschen, die mir so begegnen, auch auf meinen Geschäftsreisen oder so, die fragen mich, bist du wirklich allein unterwegs und gehst dann alleine essen? Wie machst du das? Ist das nicht total unangenehm? Nee. Ganz am Anfang habe ich mir auch erzählt, was denken sich die Leute denn hier, dass die arme Person da alleine essen gehen muss? Tut keiner. Ich genieße das manchmal sogar total. Oder mal alleine Kaffee trinken gehen. Hätte ich früher irgendwie total komisch gefunden. Aber mache ich durch meinen Beruf ja schon seit 8 Jahren immer mal wieder. Das hat es mir natürlich erleichtert. Jetzt, wo ich halt ohne Partner unterwegs bin, macht es mir das leichter, wo andere das halt gar nicht kennen, kannte ich es halt durch meinen Beruf schon. Aber gerade wenn du weißt, dass sowas Harmloses wie alleine ins Café setzen für dich komisch ist, mach es mal. Probier genau diese kleinen Dinge aus oder zu Hause am Esstisch mal woanders hinsetzen. Den Zettel, den du sonst immer nach links legst, mal nach rechts legen. Es sind diese Mini-Kleinigkeiten, die dir dabei helfen, Muster zu durchbrechen und dir zu zeigen, dass andere neue Wege nicht gefährlich sind. Du fängst mit diesen ganz kleinen Kleinigkeiten an. Wie zum Beispiel Zettel von links nach rechts schieben. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, aber ich weiß, dass es manche Schreibtische gibt und Schreibtischbesitzer, wo diese Veränderungen zur Nervosität führen können. Ein Tischset schräg stellen, nicht gerade ausrichten an der Kante. Wir alle haben so einen inneren Monk. Das ist einer von mir. Ich lasse da manchmal bewusst schräg stehen. Also beobachte dich mal im Alltag, dazu möchte ich dich einladen und nutze selbst diese vermeintlichen, absolut harmlosen, ungefährlichen Kleinigkeiten, dich mal anders zu verhalten und das auszutesten. Und du wirst merken, je mehr du in diesen Mini-Steps machst, desto eher wirst du dich auch an größere Steps trauen. Und bei Seminaren kann ich dir immer nur sagen, nimm alle Übungen mit, die da angeboten werden. Du kannst immer was draus lernen. Auch übrigens, weiß gar nicht, ob man es unbedingt verraten sollte. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man als Dozentin da vorne immer total gechillt ist. Es kann auch sein, dass da innerlich gerade ein bisschen Nervosität auftritt, weil Pläne zum Beispiel nicht funktionieren. Teilnehmende sich anders verhalten, als du es dir gedacht hast. Deine Technik nicht aufgeht. Deine Übungen nicht ankommen. Also glaub nicht, dass du da der Einzige oder die Einzige bist, irgendwie, die da sich vielleicht irgendwelchen Dingen stellen muss. Das muss vielleicht sogar die Person da vorne. Die hat aber gelernt, damit umzugehen. Und vielleicht merkst du es gar nicht. Ich bin gespannt, ob du das die nächsten Tage oder Wochen mal ausprobierst und würde mich sehr freuen, wenn du mal berichten würdest, wie es dir so geht. Zum Beispiel mit, ich habe heute mal am anderen Platz gesessen beim Frühstück oder ich war heute alleine Kaffee trinken oder ich habe heute mal einen anderen Platz ausgesucht oder ich bin mal einen anderen Weg zur Arbeit gefahren. Solche kleinen Dinge sind der erste Step, dass du dann irgendwann so große Dinge, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Campertraum machen kannst, umsetzt und einfach in Anführungsstrichen, leichter in die Umsetzung kommst. Und dieses Aha-Erlebnis, was ich selber aus dem Seminar wieder mitgenommen hatte, wollte ich nochmal mit dir teilen und du siehst, egal wie viel du dich damit beschäftigst, du hast immer wieder mal sowas auf dem Tableau, dass du Dinge, die du machen möchtest, vielleicht nicht umsetzt. Was du halt lernst, ist damit umzugehen, es zu entdecken, dir schneller auf die Schliche zu kommen und dann vielleicht auch schneller in die Umsetzung zu kommen als vorher. Ich freue mich wie immer über einen Austausch und eine Rückmeldung deinerseits. Also schreib mir gerne, schick mir gerne ein E-Mail an gesa@cats-consulting.de. Schreib mir bei catsconsulting17 auf Instagram oder auch bei LinkedIn unter Gesa Lüken. Oder lass hier gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen teilst. Und danke, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast und wieder dabei warst bei dem Thema Selbstführung. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Free audio post-production by Alphonic.com.